3. Beratung des Antrags der Abgeordneten Corinna Rüffe, Robert Hüppe, Sören Pellmann, Stefan Pilsinger und weitere Abgeordnete mit dem Titel Kassenzulassung des nichtinvasiven Pränataltests, Monitoring der Konsequenzen und Einrichtung eines Gremiums. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte, Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Dagmar Schmidt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute einen kleinen Antrag, aber ein großes Thema. Ein Thema, das uns nicht nur als Parlament, sondern als Gesellschaft fordert und das im Spannungsverhältnis steht zwischen technologischem Fortschritt und der Sicherstellung des Zugangs zum technologischen Fortschritt für alle auf der einen Seite und der ethischen Frage, ob alles, was möglich ist, auch richtig und gesellschaftlich gewollt ist, auf der anderen Seite. Deshalb haben wir in der letzten Legislatur als Bundestag eine Orientierungsdebatte geführt. Anlass war der Antrag beim GBA, das ist die Stelle, die über die Kassenzulassung von Medikamenten entscheidet, ein Antrag auf Zulassung eines Bluttests, der unter anderem das Risiko auf eine Trisomie feststellen kann. Die häufigste ist bekannt als das Down-Syndrom. Diese Orientierungsdebatte hatte mehrere Ebenen. Zum einen die sehr grundsätzliche Frage, ob es überhaupt erlaubt sein soll, nach dem Risiko auf Trisomie 21 zu suchen, die keine Krankheit, sondern eine Besonderheit ist. Aber mehr noch beschäftigte uns die Frage, wie wir damit umgehen, wenn eine solche Information einfach zur Verfügung steht und wie dieser Test in die Beratung und die Begleitung schwangerer und werdender Eltern eingebettet werden soll, wie wir das Recht auf Nichtwissen sicherstellen, wie wir eine umfassende Information für eine Entscheidung für oder gegen einen Test garantieren, wie wir über das Leben mit Trisomie 21 aufklären, über die große Freude, aber auch die Herausforderungen, vor denen die Familien stehen. Und es gab starke Bedenken, wie sicher ist der Test wirklich? Wer wird ihn in Zukunft alles machen, unter welchen Voraussetzungen und wie gefährlich sind eventuell notwendige Folgeuntersuchungen? Führt dieser Test dazu, dass weniger Menschen mit Trisomie 21 geboren werden? Aber auch Fragen jenseits der medizinischen Fragen. Tun wir genug dafür, dass es Familien leicht gemacht wird, sich für ein Kind zu entscheiden, egal wie der Test ausfällt? Tun wir genug, um Familien mit besonderen Kindern zu unterstützen? Heute greifen wir vor diesem Hintergrund der damaligen Debatte eine Initiative des Bundeslandes Bremen auf und würden diese Initiative gerne auch im Bundestag beraten und beschließen. Es geht heute nicht um die ganz grundsätzliche Frage, sondern wir wollen uns institutionell mit den Folgen des Bluttests beschäftigen und die offenen Fragen und Bedenken aus der Orientierungsdebatte aufgreifen und beantworten. Wir wollen wissen, wie die Beratung der Schwangeren, der werdenden Eltern nicht nur auf dem Papier, sondern in den Praxen tatsächlich abläuft. Wir wollen unter anderem wissen, wie sich die Inanspruchnahme der Tests entwickelt, ob Folgeuntersuchungen und damit Risiken für eine Fehlgeburt zunehmen und wie sich die Geburtenrate von Kindern mit Down-Syndrom entwickelt. Wir wollen aber nicht nur diese Bedenken aus der Debatte aufgeklärt haben, wir wollen auch ein interdisziplinäres Gremium schaffen, das sich mit rechtlichen, ethischen und gesundheitspolitischen Grundlagen für nichtinvasive Pränataltests beschäftigt. Ein Gremium, das die Bundesregierung berät und eine Bewertung vornimmt. Denn das Thema ist größer als der Test, über den wir damals und heute in erster Linie beraten. Schon heute können wir viel mehr als eine Trisomie testen und in absehbarer Zeit noch viel mehr. Und schon damals hat der GBA uns als Parlament aufgefordert, eine Willensbildung voranzutreiben, ob und inwieweit molekulargenetische Testverfahren in der Schwangerschaft zur Anwendung gelangen können. Denn diese technische Entwicklung führe, so der GBA, dazu, dass fundamentale ethische Grundfragen unserer Werteordnung berührt sind. Mit diesem Antrag wollen wir dazu beitragen, gute Voraussetzungen für diese gesellschaftliche Debatte zu schaffen. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die diese Debatte bereits jetzt schon führen. Als Ärzte, als Ethikerinnen, als Kirchen, als Verbände, als Vereine, als Bürger und auch als Familien und vor allem aber als Menschen mit Down-Syndrom, die sich für Gleichberechtigung und Vielfalt und gegen Vorurteile engagieren. Und ich bitte daher um Ihre Unterstützung für diese wichtige Diskussion und Initiative.
Das Wort hat die Kollegin Julia Klöppen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Hauptsache, das Kind ist gesund. Das ist ein Wunsch, den viele Eltern haben, den alle Eltern haben. Selbstverständlich. Aber wohl wissend, dass das Ganze doch anders kommen kann. Dass ein Kind nicht gesund geboren wird, dass es behindert beeinträchtigt ist. Und es gibt solche Beeinträchtigungen, die nicht für die Überlebensfähigkeit des Kindes dann auch stehen. Und es hat deshalb auch Entwicklungen gegeben, Vorsorgeuntersuchungen für Risikoschwangerschaften. Aber diese beabsichtigten wenigen ausgesuchten Untersuchungen für Risikoschwangerschaften sind massiv ausgeweitet worden in den vergangenen Jahrzehnten, fast zu Routineuntersuchungen geworden und auch zu Routineerwartungen gegenüber werdenden Eltern, gerade den Müttern geworden. Und auch nicht ganz unproblematisch, gerade die invasiven Untersuchungen, das heißt auch die Fruchtwasseruntersuchung, ist mit erheblichen Risiken auch verbunden und deshalb ein großer Segen gewünscht. Nicht-invasive Untersuchungen, Bluttests, Durchbruch. Mit jeder Erleichterung, die nach einem besseren, perfekten Leben aussieht, kommen neue ethische Fragen auf. Haben sich Eltern früher Gedanken darüber gemacht, wollen wir ein Kind? Ist heute die Frage, wollen wir dieses Kind? Das ist keine Anklage an Eltern. Jeder ist in einer Konfliktsituation. Und diejenigen, die sich entscheiden, ein Kind nicht zu gebären aufgrund eines positiven diagnostischen Ergebnisses, sind weder abzuurteilen noch zur Seite zu stellen. Wir müssen werdende Eltern begleiten, egal in welcher Situation. Und dass jetzt die nicht-invasiven Untersuchungen, dieser Bluttest, kurz gesagt, zu einer Kassenleistung geworden ist, ist natürlich auch eine Routineuntersuchung. Und kaum jemand kann sich entziehen diesem Nichtwissen. Denn mit einer solchen Routineuntersuchung ist auch die Erwartung mit verbunden, dass man verantwortungsvoll in einer Schwangerschaft damit umgeht und natürlich eine solche Untersuchung macht. Bestenfalls nimmt eine solche Untersuchung einem die Sorge und bestätigt einen in der guten Hoffnung. Begleitet. Aber was ist, wenn die Erkenntnis gar nicht kurativ uns etwas an die Hand geben kann? Was machen wir mit dem Wissen, dass ein Kind beeinträchtigt ist, ein Down-Syndrom-Kind ist? Heute haben sich auch Menschen mit Down-Syndrom bei uns angekündigt, der Debatte zuzuhören. Es ist schön. Und wir haben eine Behindertenkonvention, wo wir sehr klar sagen, jedes Leben ist gleich viel wert, egal ob behindert oder nicht behindert, beeinträchtigt oder nicht. Und noch einmal, diese Kassenleistung, die kann und soll nicht einfach so geschehen, ohne dass wir überprüfen, welche Folgen sie hat. In Dänemark sehen wir das, gebührenfreies Screening. 2004 gab es rund 60 Down-Syndrom-Kinder, heute sind es nur noch 6. Und diese Gefahr, die besteht, wenn wir nicht begleitend mit Expertinnen und Experten, mit ethischen Fragestellungen, auch mit Grenzziehungen, wo es notwendig ist. Wenn wir diese Kassenleistungen laufen lassen, kann das auch ein Präjudiz sein für Hersteller, die sagen, dann screenen wir, suchen wir noch nach anderen Defekten, wenn sie über die Kasse abgerechnet werden können. Kurzum, dieser Antrag, der fraktionsübergreifend formuliert worden ist, ist ein Antrag, der mit Verantwortung vorgeht, die Bandbreite und Konfliktsituationen des Lebens im Blick hat, aber auch den Schutz aller Beteiligten. Und deshalb bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für diese Zusammenarbeit, für diesen Antrag.
Nächste Rednerin ist Corinna Rüffer.
Hochverehrte Frau Präsidentin, liebe Demokratinnen und Demokraten, ich grüße jetzt vor allen Dingen die Menschen, die schon so lange darauf warten, dass sich der Bundestag, dass wir uns, der Gesetzgeber, sich seiner Verantwortung annimmt und sich endlich fundiert mit den ethischen, rechtlichen und gesundheitspolitischen Problemen der nicht-invasiven Pränataldiagnostik auseinandersetzt. Ich weiß, dass ganz viele im Publikum sitzen, die das betrifft, die schon seit Jahren darauf warten, dass dieser Bundestag sich ihrer Herzenssache annimmt. Das sind Menschen mit Behinderungen, ihre Freunde und ihre Familien. Stellvertretend möchte ich begrüßen Susanne Binder, Arthur Hackenthals, Dana Schenk, Frau Kanter, Konstantin Kanter, Sarah Manteuffel und ganz viele andere. Und ich möchte mich bedanken im Namen der interfraktionellen Gruppe dafür, dass heute Morgen Carina Kuhn als Mensch mit Trisomie 21 einmal deutlich gemacht hat, öffentlich deutlich gemacht hat, was es bedeutet, wenn man als Mensch, wenn man als Personengruppe das Gefühl hat, dass man in seinem Existenzrecht infrage gestellt wird. Unsere interfraktionelle Gruppe Pränataldiagnostik arbeitet seit Jahren daran, eine gesellschaftliche Debatte darüber zu entfesseln, wie wir in Zukunft mit den Möglichkeiten der Pränataldiagnostik umgehen wollen. Und es geht dabei nicht nur, und schon diese Frage wäre wichtig genug, um die Frage, ob wir in Zukunft auf den Straßen immer weniger Menschen mit Trisomie 21 begegnen werden. Es geht um eine noch grundsätzlichere Frage. Wünschen wir uns wirklich eine Gesellschaft, in der wir Menschen mit Behinderung vermeiden, wo es in unserer Macht liegt und das Recht auf ein gesundes Kind gilt? Eine Fiktion natürlich, das gesunde Kind, weil Behinderungen eher selten ihre Ursache in genetischer Vielfalt haben. In der Vergangenheit wurde oftmals argumentiert, dass der kostenlose Zugang zum NIPT, so heißt dieser Bluttest, eine Frage sozialer Gerechtigkeit sei. Manche stellten diese Diskussion in den Kontext des Paragraphen 218. Ich halte beides für grundfalsch. Wir reden hier in aller Regel über Schwangere, die einen Kinderwunsch haben, die sich ein Kind wünschen. Und wir reden über einen Test, der keinen medizinischen Nutzen hat, an denen keine Therapien geknüpft sind, weil wir über genetische Besonderheiten reden und eben nicht darüber, dass, wie es in der Medizin üblich ist, dass es um eine Heilung geht. Ne? Der NIPT wurde mit dem Argument auf den Markt gebracht, er sei risikoärmer als die Amniozentese- oder Plazenta-Untersuchungen. Nun deutet einiges darauf hin, dass sich deren Zahl sogar erhöht hat. Der Bluttest wird längst nicht nur in begründeten Einzelfällen angewendet, sondern entwickelt sich schnell wie befürchtet zur Reihenuntersuchung. In 30% aller Geburten liegt so ein Test in der Vergangenheit, obwohl gerade mit Blick auf junge Frauen eine besorgniserregend hohe Rate von falsch positiven Ergebnissen angezeigt ist. Ich wähle mal ein Beispiel. 20-jährige schwangere junge Frau, da liegt die Wahrscheinlichkeit bei 52%, dass ein positives Ergebnis falsch ist. Ja, und die Vorhersagegenauigkeit bei Trisomien 13 und 18 bei einer 20-Jährigen liegen bei 14 oder 6%. Darüber sollten wir mal nachdenken. Sie sehen, auf allen möglichen Ebenen begegnen uns hier Fragen, die wir noch nicht beantworten können, für die wir eine fundierte Grundlage brauchen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Und ich möchte sagen, das betrifft uns alle als Gesellschaft. Dagmar Schmidt hat gerade davon geredet, dass Herr Hecken das schon vor Jahren gesagt hat. Wir müssen uns endlich diesen Fragen zuwenden. Aber für viele Menschen in dieser Gesellschaft bedeutet das die Frage nach ihrer Existenz. Ich habe letzte Woche einen Kinofilm gezeigt bei mir in Trier, wo ganz viele Menschen mit Trisomie dabei waren. Es war ein schöner Film. Aber es ist kein Taschentuch trocken geblieben, weil allen klar war, dass es hier um die Frage geht, sind wir als behinderte Menschen in dieser Gesellschaft erwünscht? Und um diese Debatte wirklich fundiert führen zu können, brauchen wir die Ergebnisse des Monitorings ganz dringend. Vielen Dank.
Wort hat der Abgeordnete Thomas Dietz.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir debattieren heute über einen Antrag, der wichtige ethische und rechtliche Fragen aufwirft. Gern hätten wir uns als AfD-Gesundheitspolitiker mit an der Ausarbeitung des Antrages beteiligt, aber so weit geht hier bei manchen das Demokratieverständnis leider nicht. Fast zwei Jahre nach seiner Zulassung als Krankenkassenleistung soll nun endlich die Zuverlässigkeit des nicht-invasiven Pränataltests genauer durchleuchtet werden. Vor einiger Zeit hatte sogar die Taz den NIPT als trügerischen Bluttest gebrandmarkt. Warum trügerisch? Weil dieser Test den Schwangeren eine nicht vorhandene Sicherheit suggeriert. Der große Teil der nicht-invasiven Pränataldiagnostik ist, dass Also der große Vorteil der nicht-invasiven Pränataldiagnostik ist, dass diese eben nicht invasiv, zum Beispiel die Fruchtblase punktiert, wo danach die Gefahr einer Fehlgeburt bestehen kann. Bei jeglicher genetischer Vorabschau droht jedoch auch eine Missbrauchsgefahr, nämlich dass diese dafür benutzt wird, zum Beispiel behinderte Kinder jeder Art im Vorhinein abzutreiben. In den letzten beiden Jahren sind wohl aus verschiedenen Gründen Schwangerschaftsabbrüche drastisch um 12% gestiegen. Es ist unsere Pflicht, diese schwerwiegenden Konsequenzen des Missbrauchs dieses Tests zu vorgeburtlicher Selektion zu hinterfragen. Für uns ist jedes Leben wertvoll. Die Einführung des NIPT als Kassenleistung im Juli 2022 hat die Befürchtungen bestätigt, die bereits von Behindertenverbänden und Pränataldiagnostikern geäußert wurden. Der Test wird routinemäßig durchgeführt. Wie die Ärztin Dr. Völmecke herausstellte, führt diese Praxis zu einem Anstieg invasiver Eingriffe, ein grotesker Widerspruch zu den ursprünglichen Zielen. Die Forscher um Charles Storm der amerikanischen Firma Quest Diagnostics hatten 100 Patientinnen in einer Studie. Bei allen war der nicht invasive Bluttest auf Trisomie 13, 18 oder 21 positiv. Alle hatten daraufhin zusätzlich eine Fruchtwasseruntersuchung. Und die hat ergeben, dass der Bluttest öfter daneben lag. Bei insgesamt 22 von 100 Fällen stellte sich der Bluttest als Fehldiagnose heraus. Das bedeutet, dass für über 20% der ungeborenen Kinder eine lebensentscheidende falsche Entscheidung hätte getroffen werden können. Aus meiner Sicht kann ich sagen, ein Test, der durch die Kostenübernahme zum Standard wird, unabhängig von ausreichend vorhandener medizinischer Sicherheit oder ethischen Überlegungen, kann nicht verantwortungsvoll sein. Die geforderte Einrichtung einer interdisziplinären Gremiums ist ein richtiger Schritt, doch kommt er fast zu spät und wirkt fast ironisch, wenn man bedenkt, wie voreilig und unreflektiert andere schwere Gesundheitsentscheidungen ohne ausreichende Datenlage wie die Corona-Maßnahmen durchgesetzt wurden. Diese Maßnahmen wurden als unantastbares Dogma gehandhabt und durften nach Aussage des damaligen RKI-Präsidenten Wieler nie hinterfragt werden. Heute steht der große graue Elefant der Pandemiepolitik und der schweren Impfnötigung im Raum, während viele der damaligen Entscheidungsträger ihn schamlos ignorieren. Viel zu beschäftigt damit, ihre eigenen Fehler zu kaschieren. Aber genau das ist das Problem. Wer will schon seine eigenen Fehler eingestehen? Fehler eingestehen ist die Grundlage von Wissenschaft, die hier von einigen ständig wie ein Mantra vor sich hergetragen wird. Wissenschaft ist Forschung, Entwicklung, aber auch Irrtum. Sonst wäre es keine Wissenschaft. Es wird Zeit, dass hier ordentlich aufgeklärt wird. Wir stehen positiv zu diesem Antrag, um die rechtlichen, ethischen und gesundheitlichen Grundlagen dieses Tests zu prüfen. Es geht hier auch darum, wie wir als Gesellschaft mit unseren Schutzbedürftigsten umgehen, diejenigen, die gleichzeitig die Basis unserer Zukunft bilden. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Jens Beek.
Hochverehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, man muss zunächst mal erklären, worum es hier heute nicht geht. Es geht nicht bei diesem Antrag primär um die Kostentragung der NIPT. Es geht auch nicht um etwas Neues, denn schon vor der Kostentragung durch die gesetzlichen Krankenversicherungen war der Test verfügbar und ist als sogenannter Igel genutzt worden. Und es geht mitnichten um die Einschränkung von Entscheidungs- oder Erkenntnismöglichkeiten des einen oder anderen. Und es geht auch nicht, obwohl das vielleicht erforderlich wäre, um die Regelung in unserem mittlerweile über 14 Jahre alten Gendiagnostikgesetz, das auf ganz anderer Basis wissenschaftlicher und technischer Erkenntnismöglichkeiten entstanden ist. Es geht darum, dass diese Möglichkeiten, die neu entstehen, die auch schon in Nutzung sind, zu der großen Sorge vieler Betroffener führen, was daraus für unsere Gesellschaft, was daraus für sie selbst erwächst. Und dafür ist der Test auf Trisomie 21 und andere nur ein Beispiel. Es geht um die Sorge, um den inklusiven Charakter unserer Gesellschaft, um, wie Corinna richtigerweise gesagt hat, die Frage, bin ich willkommen in dieser Gesellschaft? Es geht am Ende um nichts weniger als die Frage, ob womöglich menschliches Leben bewertet, benotet und in Wertekategorien eingeordnet werden könnte. Uns, die Antragsteller hier im Deutschen Bundestag und den Bundesrat, eint die Überzeugung, dass dies in Deutschland nie wieder passieren darf. Es gibt nicht die Beschreibung des Idealen oder des normalen Menschen. Jeder Mensch ist individuell, ist einzigartig, ist besonders und jeder Mensch ist gleich viel wert. Das ist der Imperativ aus unserem Grundgesetz, das ist der Auftrag aus der UN-Behindertenrechtskonvention und das ist der gemeinsame Auftrag, dem wir uns hier alle stellen. Der heutige Antrag schafft nur Grundlagen für den Weg, den wir gemeinsam gehen sollten, der eine Gesellschaft schaffen soll, in der allen Menschen die Möglichkeit gegeben ist, sich einzubringen. Gehen wir diesen Weg heute hoffentlich gemeinsam. Stimmen Sie diesem Antrag zu.
Das Wort hat der Kollege Hubert Hüppe.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen vor der Situation, ein Tropfen Blut kann über das Leben oder den Tod eines ungeborenen Kindes entscheiden. Es wird damit danach gefahndet, ob das ungeborene Kind eine Trisomie hat und wenn ja, so sieht es wenigstens aus, folgt sehr häufig eine Abtreibung. Dieser Test, Corinna Rüffer hat gesagt, ist nicht therapeutisch, er ist selektiv. Es gibt keine Therapie für Menschen mit Down-Syndrom. Down-Syndrom ist auch keine Krankheit und man kann sie auch nicht heilen. Dass dieser Test von den Krankenkassen bezahlt wird, erweckt den Eindruck, es sei Aufgabe unseres Sozialsystems, diesen Menschen das Existenzrecht zu nehmen. Und es erweckt das Gefühl, man handelt unverantwortlich, wenn man diesen Test nicht vornimmt. Menschen mit Down-Syndrom haben gegen diese Einführung demonstriert. An der Beratung zur Zulassung wurden sie allerdings nicht beteiligt. Heute, wie vor 5 Jahren, waren Menschen mit Down-Syndrom auf der Tribüne. Auch heute, ich danke auch Corinna Rüffer, dass sie dafür gesorgt hat, dass wir eine Karte bekommen haben. Und jeder, der da so ganz locker drüber spricht, sollte sich mal vielleicht in die Situation dieser Menschen begeben. Heute Carina Kühne war bei unserer Pressekonferenz. Es war sehr beeindruckend, als sie sagte, sie wissen nicht, wie schlimm das ist, wenn man weiß, dass man nicht gewollt ist. Vor einem Jahr ist dieser Antrag bereits im Bundesrat fast ein Jahr angenommen worden. Leider ist noch nichts geschehen. Das wird sich hoffentlich mit diesem Antrag ändern. Und deswegen wollen wir auch mit diesem Antrag Licht in das Dunkel der Situation bringen. Wir wollen wissen, findet wirklich eine qualitativ gute Beratung vor dem Test statt? Bei fast 300.000 Tests pro Jahr, wo sind eigentlich die Kapazitäten, dass wirklich da objektiv beraten wird und wird wirklich objektiv beraten von dem Arzt, der mit diesem Test, das muss man ja auch mal sagen dürfen, ja auch Geld macht? Wird der wirklich sagen, nein, machen Sie es lieber nicht oder in Ihrer Situation bringt das nicht? Das wollen wir wissen. Und was passiert eigentlich, wenn der Test positiv ist? Gibt es dann sofort eine Abtreibung, vor allen Dingen bei Trisomie 13 und 18, was ja tatsächlich auch eine schwerwiegende Syndrom ist? Geht man dann überhaupt noch zur Beratung oder will man ganz schnell das hinter sich bringen und macht es vielleicht, ohne es noch mal abzuklären? Menschen mit Down-Syndrom, zum Schluss, leiden nicht an Down-Syndrom. Menschen mit Down-Syndrom haben Down-Syndrom und sie leiden höchstens an der Reaktion der anderen. Hätten wir eine echte Inklusion, dass Menschen mit Down-Syndrom an unseren Schulen, in unseren Kindergärten und in unserer Arbeitswelt wären, glaube ich, wäre die Angst vor Ihnen nicht so groß. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Tina Rudolph.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie sich die Liste der Unterstützerinnen des Antrags angucken, dann werden Sie sehen, dass mein Name dort nicht steht und dass ich viele Beweggründe des Antrags gut verstehen kann, auch viele Positionen teile und mir auch erhoffe, dass wir gerade, was die Datenlage angeht, bessere Erkenntnisse bekommen. Muss ich sagen, dass ich das wirklich hochschätze und anrechne, dass ich trotzdem die Gelegenheit habe, hier ein paar Worte auch darüber zu verlieren, worüber ich gerne jetzt reden möchte, bevor wir einen solchen Antrag verabschieden, bevor ein Gremium in bestimmte Zahlen guckt. Denn genauso wie zu Recht ja gefordert wird von den Antragstellenden, kein Test ohne therapeutische Konsequenz, kein Test ohne dass darüber aufgeklärt wird, wie gehe ich mit dem einen oder dem anderen Ergebnis um, so glaube ich, sollten wir uns auch im Vorhinein Gedanken machen, wie gehen wir denn damit um, wenn ein Gremium, wenn die Zahlen, die sich ja rekonstruieren lassen durch die Abrechnungsdaten der Krankenkassen, uns zu dem Schluss kommen lassen, dass seitdem der Test eingeführt ist als Kassenleistung, der auch mehr in Anspruch genommen wird. Und ja, dass sich viele Menschen, bei denen ein Test und weitere Untersuchungen positiv sind, dazu entscheiden, dass sie eine Schwangerschaft nicht fortsetzen möchten. Und ich glaube, es ist für uns von essentieller Bedeutung, dass wir es schaffen, gesellschaftlich eine Balance dahingehend zu halten, dass alle Betreffenden in diesen Situationen eine bestmögliche Unterstützung erfahren und eine freie Entscheidung treffen können. Und ich glaube, das heißt auf der einen Seite, dass Familien, die sich für ein Kind mit Down-Syndrom entscheiden oder die sich dafür entscheiden, trotz eines positiven Testes und auch weiterer Diagnostik ein Kind mit einer Trisomie zu bekommen, jegliche gesellschaftliche Unterstützung brauchen. Und dass schon an den Zahlen zu sehen ist, dass viele sich dagegen entscheiden, dass wir es noch nicht geschafft haben, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so zu stecken, dass es keinen Unterschied macht und dass Eltern eben nicht das Gefühl haben, dass es zu einer Überforderung kommen kann. Und das müssen wir natürlich ändern. Und auf der anderen Seite möchte ich trotzdem anmahnen, dass es gleichzeitig immer möglich sein muss, eine solche Entscheidung auch in die Richtung zu treffen, eine Schwangerschaft beim Vorliegen einer Trisomie oder auch einer anderen Erkrankung nicht fortsetzen zu wollen. Dass es auch hier, so wie es im Antrag angedacht ist, und ich verstehe total, dass man die Gründe gerne wissen möchte, dass man wissen möchte, warum macht jemand diesen Test, dass man auch wissen möchte, warum nehmen schwangere Personen eine Abtreibung vor. Und dass wir gleichzeitig hier aber auch aufpassen müssen, dass wir nicht in eine Gesinnungsprüfung verfallen und dass wir gleichzeitig hier den Druck auf die Personen aufüben, dass sie sich übermäßig dafür rechtfertigen müssten, eben diese Entscheidung zu treffen. Denn beides sollen und müssen wir als Gesellschaft akzeptieren. Für beides müssen wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen bereitstellen. Und deswegen möchte ich abschließend mit der Erlaubnis von Ihnen, Frau Präsidentin, noch kurz aus der versicherten Information des gemeinsamen Bundesausschusses zum Test zitieren, weil ich glaube, dass der in dem, wie eine Beratung und eine Aufklärung über einen solchen Test angelegt ist, im Grunde sehr, sehr viel abdeckt, was eigentlich das ist, was die Antragstellenden hier zu Recht auch als wichtigen Fakt skizzieren. Nämlich, dass ein solcher Test nicht zu den allgemein empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft gehört. Dass er dann von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt ist, wenn die Betreffenden mit der Ärztin oder dem Arzt gemeinsam entscheiden, dass der Test für sie sinnvoll ist und dass dies von der persönlichen Situation abhängt. Dort wird auch vermerkt, wichtig ist, falls der Test für sie in Frage kommt, muss ihre Ärztin oder ihr Arzt sie ausführlich vorher aufklären zu den möglichen Konsequenzen. Und gleichzeitig braucht es natürlich auch das Bewusstsein, dass statistische Informationen, falsch positive, falsch negative und das in verschiedenen Alterskohorten, übrigens ein Aspekt, wo ich mir auch wirklich mehr Datenmaterial wünsche, also gerade wie wird der Test in den verschiedenen Alterskohorten in Anspruch genommen, das lässt sich gerade nicht so ohne weiteres ergründen. Und hier muss ich wirklich sagen, man muss es schneller finden, als dass man Kassenabrechnungsdaten rekonstruiert und es nur über Bundestagsanfragen spielt, wie bisher geschehen. Und insofern freue ich mich, dass wir über dieses Thema reden. Und ich möchte, dass wir genau beide Dinge schaffen, dass wir denjenigen eine gute Entscheidung ermöglichen, Unterstützung zusichern, die sich für ein Kind entscheiden und die sich auch dafür entscheiden, solchen Test gar nicht zu machen, aber gleichzeitig auch immer die Entscheidungen akzeptieren, die in eine andere Richtung ausfallen. Vielen Dank.
Das Wort hat Dr. Kirsten Kappert-Gonter.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe BesucherInnen, zunächst, jede Schwangere muss das Recht haben zu entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft fortsetzen will oder nicht. Welche Folgen nun für diese Entscheidung hat die Tatsache, dass der sogenannte Pränatest inzwischen von den Krankenkassen bezahlt wird? Obwohl der Test nicht zur Routine werden sollte, scheint genau das zu passieren. Mit der Gefahr eines Screenings, das besonders bei jungen Schwangeren häufig, sehr häufig, zu falsch positiven Ergebnissen führt. Ein sogenanntes positives Ergebnis hieß in diesem Zusammenhang eben der Hinweis auf das Vorliegen einer Trisomie 13, 18 oder 21. Und um dieses Ergebnis dann abzuklären, werden in der Folge invasive Eingriffe, die sogenannte Amniozentese, notwendig. Und dies mit dem Risiko von Fehlgeburten. Und das widerspricht einer guten Gesundheitsversorgung. Und neben der fehlenden medizinischen Evidenz muss uns alle die gesellschaftliche Dimension besorgen. Es ist doch unsere Verantwortung, zu verhindern, dass Menschen mit Down-Syndrom oder ihre Eltern womöglich das Signal bekommen, sie seien nicht gewollt. Die Entscheidung über die Anspruchnahme des Tests, die muss selbstbestimmt und durch gute Beratung begleitet sein. Das findet derzeit eben in der Regel leider nicht statt, und sie darf nicht aus reiner Normalisierung heraus entstehen. Und wie oft passiert das eigentlich, was wir hier gerade diskutieren? Stimmen diese Befürchtungen mit den realen Zahlen überein? Fakt ist, wir wissen es eben nicht genau. Es gibt aber deutliche Hinweise auf die regelhafte Anwendung mit den beschriebenen Risiken. Und darum fordert dieser Antrag nicht etwa, es darf diese Tests nicht geben oder so, sondern rein ein Monitoring des Einsatzes der nicht invasiven Pränataltests. Ja? Invasion kommt dann im Anschluss. Und genau das hat ja mein wunderschönes Bundesland Bremen bereits in den Bundesrat eingebracht. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen im Gesundheitsausschuss und hoffe auf eine sehr breite Zustimmung von Ihnen allen hier im Hohen Haus. Ich danke Ihnen.
Nächster Redner ist der Kollege Stefan Pilsing.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich arbeite neben meinem Bundestagsmandat noch Teilzeit angestellt in der großen Hausarztpraxis. Und wenn ich mit Schwangeren spreche, die bei der Vorsorge waren und die diesen nicht-invasiven Bluttest gemacht haben, dann berichten sie mir meistens, dass die Gespräche mit der Gynäkologin so abliefen: Ja, jetzt machen wir doch einen Bluttest, und in dem Bluttest, da machen wir doch diesen nicht-invasiven Bluttest doch gleich mit, und die Kasse zahlt es auch. Und da wird eigentlich nicht wirklich aufgeklärt. Man hat das Gefühl, man wird so ein bisschen überfahren, so berichten es zumindest die Patientinnen. Und dieser Bluttest wird gemacht, ohne dass diese Patientinnen am Ende dann sich tiefere Gedanken gemacht haben, was sie mit dem Ergebnis auch wirklich anfangen können und wie sie sich am Ende auch entscheiden. Und wenn man das dann auch so betrachtet und sagt, ja, wie hoch falsch positiv die Rate ist, gerade bei jungen Patientinnen, dann frage ich mich, ist es sinnvoll, das so zu machen? Und deswegen müssen wir jetzt mal schauen, ob das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, auch wirklich in der Breite angewendet wird. Es gibt Indizien dafür, und deshalb brauchen wir unbedingt ein Monitoring und eine Expertenkommission, die am Ende bewertet, was in diesen Zahlen rausgekommen ist, damit ich endlich Licht ins Dunkel in dieser Frage bekomme. Ja, und wenn ich mit diesen Firmen spreche, die diese hochkomplexen Tests auch am Ende anbieten, dann sagen die mir: Ja, Herr Pilsinger, das ist doch erst der Anfang. Wir können noch viel weitgehendere Untersuchungen am Ende durchführen. Wir könnten ja eigentlich feststellen, ob das Kind, das ungeborene Kind, auch eine Veranlagung auf Brustkrebs hat, Darmkrebs hat, Mukoviszidose hat. Das ist doch ein großes Problem. Nämlich selbst wenn die Mütter sich dann frei entscheiden und sagen, ja, ich möchte dieses Kind trotz dieser Wahrscheinlichkeit auf Mukoviszidose oder Brustkrebs haben, dann ist doch die Frage, gibt es nicht ein Recht auf Nichtwissen? Möchte diese Person, die dann geboren wird, ewig mit der Gewissheit leben, dass sie eine gewisse Veranlagung hat? Nämlich genetische Disposition heißt noch lange nicht, dass eine Erkrankung zwangsläufig ausbrechen muss. Ich finde, es braucht auch ein Recht auf Nichtwissen, und das müssen wir doch auch wirklich deutlich machen. Ein Nichtwissen muss für die Person auch möglich sein. Und vielleicht noch mal, um auf die Gefahren hinzuweisen, die auf diese vielfältigen Tests, die in der Zukunft möglich sein werden, noch mal hinzuweisen. Wir haben ein Problem, wenn vielfältige Erkrankungen getestet werden und am Ende man noch gar nicht weiß, ob diese Erkrankungen am Ende auch vielleicht behandelbar sind. Früher bei Mukoviszidose hatte das Kind eine sehr reduzierte Lebenserwartung. Jetzt durch die modernen Therapiemethoden sind die Lebenserwartungen deutlich besser geworden. Deswegen, wir müssen sagen, wir brauchen unbedingt einen Schlussstrich, und wir brauchen eine Rahmenbedingung, um ethisch zu diskutieren, welche Tests wollen wir in der Zukunft zulassen. Ich bin mir sicher, wir müssen da restriktiv sein, und wir dürfen das nicht unbegrenzt erweitern. Nämlich, wenn wir unbegrenzt die Forschung da freien Lauf lassen und keine Grenzen ziehen, dann ist die Gefahr einer eugenischen Gesellschaft gegeben. Und deswegen finde ich es gut, dass wir heute die Debatte in dieser Frage anstoßen, wie weit unsere Gesellschaft in der Zukunft mit der Forschung gehen möchte. Vielen Dank.
Das Wort hat Katrin Helling-Plau.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 2019, 38 Tage vor Geburt meines zweiten Sohnes, haben wir hier schon einmal über das Thema vorgeburtliche Bluttests auf Trisomien 13, 18, 21 als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen gesprochen. Damals habe ich geschildert, warum mein Mann und ich uns dafür entschieden haben, einen solchen Test als Selbstzahler zu machen. Ich habe erläutert, dass ich in meinen Schwangerschaften immer wieder große Ängste hatte, mir viele Sorgen um meine Kinder gemacht habe, weil es medizinische Anhaltspunkte dafür gab, dass etwas nicht stimmt. Und ich habe deutlich gemacht, dass der Test mir etwas Sicherheit geben konnte. Heute möchte ich nun die Gelegenheit nutzen, all den Frauen und Paaren zu danken, die mir in der Folge ihre Dilemmata, ihre Sorgen geschildert haben. Unter ihnen waren viele, die sich einen Bluttest nicht so einfach leisten konnten und die gehadert haben, ob sie trotz des erhöhten Fehlgeburtsrisikos alternativ eine kassenfinanzierte Fruchtwasseruntersuchung oder Plazentabiopsie machen lassen sollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Antrag arbeitet mit unbelegten Befürchtungen, dass Schwangere solche Tests unüberlegt in Anspruch nehmen könnten oder Ärzte pauschal und unabhängig von der Sinnhaftigkeit im konkreten Einzelfall zur Durchführung von Pränataltests raten könnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube an mündige Schwangere, die sehr gut selbst darüber entscheiden können, ob sie einen Bluttest in Anspruch nehmen möchten. Ich glaube an Ärzte, die verantwortlich beraten und untersuchen. Ich halte das Prinzip der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, das Sie mit Ihrem Antrag unterlaufen wollen, für elementar. Über Leistungsansprüche der gesetzlichen Versicherten muss weiter auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse entschieden werden. Wir dürfen die Frage der Kassenzulassung medizinischer Methoden nicht zum Spielball politischer Interessen machen. Vor allen Dingen glaube ich, dass es völlig falsch ist, Schwangere, die nicht über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen, vor die Wahl zu stellen, risikobehaftete Untersuchungsmethoden zu nutzen oder auf die Untersuchung zu verzichten. Das kann ich ethisch nicht vertreten. Eltern Wissen zu verwehren, drückt im Übrigen auch keine Wertschätzung gegenüber Menschen mit Behinderungen, die zweifelsohne in die Mitte unserer Gesellschaft gehören, aus. Zur Gendiagnostik gibt es viel zu diskutieren. Die Frage nach der Kassenzulassung für Bluttests auf Trisomien 13, 18, 21 bei Schwangeren ist beantwortet. Ihren Antrag braucht es daher meines Erachtens nicht. Vielen Dank.
Das Wort hat die Kollegin Katrin Vogler.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als wir vor 5 Jahren hier über die bevorstehende Kassenzulassung des Bluttests gesprochen haben, mit dem schon in der Frühschwangerschaft mögliche Anzeichen für eine Trisomie angezeigt werden können, da hieß es noch optimistisch, mit diesem Test könnten vielleicht invasive Untersuchungen und Spätabtreibungen verhindert werden. Heute sehen wir Hinweise darauf, dass es möglicherweise genau andersherum sein könnte. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir genauer hinsehen, auch um zu lernen, wie sich die massenhafte Verbreitung solcher Gentests in der Gesellschaft auswirkt. Der aktuell angewendete Test wird nicht der letzte sein, über den zu entscheiden ist. Wo ziehen wir die Grenzen? Ist es legitim, genetische Tests an Schwangeren durchzuführen, die ihnen Auskunft über mögliche körperliche oder geistige Besonderheiten ihres ungeborenen Kindes geben? Frauenärztinnen in diesem Land dürfen Schwangeren erst nach der 12. Woche mitteilen, welches Geschlecht ihr Kind voraussichtlich haben wird. Damit soll verhindert werden, dass die Entscheidung zur Fortsetzung einer Schwangerschaft davon abhängig gemacht wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein wird. Aber was ist mit den anderen individuellen Merkmalen? Warum eigentlich wird eine mögliche Behinderung immer noch als so belastend angesehen, dass sie unbedingt früh erkannt werden muss, obwohl es keine Behandlung dagegen gibt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention haben wir hier in diesem Land noch verdammt viel Luft nach oben. Eltern von Kindern mit besonderem Förderbedarf werden von dieser Gesellschaft viel zu oft allein gelassen. Und dann sind es in der Regel die Mütter, die fehlende Therapie- und Betreuungsangebote ausgleichen müssen und dadurch nicht selten selbst in Armut landen. Und das darf nicht sein. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der ein Wunschkind die Chance hat, geboren zu werden, weil die Familie vollkommen sicher sein kann, dass sie alle nötige Unterstützung bekommt. Eine Gesellschaft, die inklusiv ist und in der sich Menschen mit Down-Syndrom genauso willkommen fühlen können wie alle anderen auch.
Das Wort hat der Kollege Stefan Schwarze.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die diese Debatte hier heute möglich gemacht haben. Und diese Zahl geht deutlich über die 121 Antragsteller hinaus. Vor 2 Jahren hat der gemeinsame Bundesausschuss GBA nicht-invasive Pränataltests, NIPT, als Kassenleistung zugelassen. Er tat dies ausschließlich auf Grundlage einer medizinisch-technischen Prüfung. Das ist seine Aufgabe. Eine ethisch-rechtliche und gesundheitspolitische Bewertung fand keinen Eingang in die Entscheidung. Eine solche Debatte ist Aufgabe der Gesellschaft und vor allem der Politik, von uns. NIPS sollten in besonderen Ausnahmesituationen angewandt werden. Heute deuten die Zahlen darauf hin, dass wir auf dem Weg zu einer Reihenuntersuchung sind. Bei mehr als jeder dritten Schwangerschaft wird mittlerweile eine solche Untersuchung auf Trisomie durchgeführt. Die Kostenübernahme durch die Krankenkassen kann den Eindruck vermitteln, dass ein vermeidbares Risiko sei, ein Kind mit Down-Syndrom zu bekommen. Dabei ist der NIP zunächst nur eine Suche und keine Diagnose. Eine Diagnose erfolgt erst durch eine invasive Fruchtwasseruntersuchung, die das Risiko auf Fehlgeburten erhöht. Eine Vielzahl der Tests liefern falsch positive Ergebnisse. Gleichzeitig lassen sich immer mehr werdende Mütter untersuchen. Diese Tatsachen lassen uns erahnen, welchen Ausmaß an Verunsicherung entstehen kann und welche gravierenden Entscheidungen aufgrund von falsch positiven Tests getroffen werden. Deswegen wollen wir mit unserem fraktionsübergreifenden Antrag sicherstellen, dass eine umfassende Beratung über den Sinn, die Möglichkeit und die Frage, wann ein solcher Test gemacht werden sollte, gibt. Aber auch über die Frage, wie gehen wir mit dem Ergebnis um? Braucht es eine solche Untersuchung, wenn ich entschlossen bin, das Kind auf jeden Fall anzunehmen? Nein. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass der medizinische Fortschritt weitere solcher Tests hervorbringen wird. Und deswegen wollen wir ein interdisziplinäres Gremium, das uns in Politik und Gesellschaft dabei berät, ethische, wissenschaftliche, rechtliche und inklusive Rahmenbedingungen für die Zukunft zu entwickeln. Wir wollen an einem gesellschaftlichen Klima und Rahmenbedingungen für alle Familien arbeiten, die es möglich macht, Kinder anzunehmen, wie sie sind. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich bei allen Beteiligten, den Antragstellerinnen und Antragstellern, den Rednerinnen und Rednern, natürlich auch allen anderen, dass wir es geschafft haben, wirklich diesen besonderen Charakter dieses Antrags, aber auch der Behandlung und der Debatte entsprechend Rechnung zu tragen. Das Präsidium hat sich dem natürlich auch angeschlossen. Sie haben gesehen, ich habe an keiner Stelle weiter eingegriffen. Danke also auch für die meist gewahrte Rededisziplin. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich gleich, wir gehen gleich weiter in der Tagesordnung. Dann haben wir wieder Anträge, die auch Absender haben, die klar zuzuordnen sind in Fraktionen. Und dann halten wir uns auch alle wieder an Redezeiten und sonstige Dinge. Aber herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10.515 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den